HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Hallo.
In dem Augenblick, wo meine eigene Existenz erstmal gesichert ist, dann kann ich mich fragen, welcher Arbeit würde ich gerne nachgehen, die meinen Talenten entspricht.
Das wäre wunderbar, aber das Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Es fällt nicht wie Manna vom Himmel, sondern es muss erarbeitet werden.
Die, die dann bereit wären, arbeiten zu gehen, dann wäre es ja für die eigentlich auch unfair, weil die anderen kriegen das Geld auch so, wenn sie nichts machen.
Also ich gehe nicht davon aus, dass wenn Grundeinkommen gezahlt würde, alle satt und faul sich zurücklehnen würden.
Gerecht ist es natürlich auch, wenn es für alle gleich ist.
Wir meinen, wir brauchen die Arbeit, um ein Einkommen zu beziehen. Nein, es ist umgekehrt. Wir brauchen ein Einkommen, um arbeiten zu können.
Sie bekommen 1200 Euro im Monat, 3 Jahre lang. Alles, was Sie dafür tun müssen, nichts. Klingt utopisch, eigentlich zu simpel, um wahr zu sein, ist aber für viele ein handfestes sozialpolitisches Finanzkonzept. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt es. Die Idee taucht immer mal wieder auf. Finnland hat es bereits im größeren Stil getestet. In Deutschland gab es ähnliche Experimente. Was auf den ersten Blick spannend und auch irgendwie reizvoll wirkt, wirft aber auch Probleme auf. Ein von Leistung entkoppeltes Einkommen, das muss sich ein Sozialstaat leisten können und wollen. Denn bei weitem nicht alle finden das Konzept wirklich gerecht. Oder ist es fair, dass der alleinstehende Chef eines mittelständischen Unternehmens monatlich dieselbe Summe bekommt wie die schwerbehinderte alleinerziehende Mutter von 5 Kindern? Ja, ich gebe zu, ein zugespitztes Beispiel, aber es verdeutlicht wahrscheinlich die Konfliktlinien. Der Verein Mein Grundeinkommen und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung wollen jetzt die entscheidenden Fragen klären. Ab dem kommenden Frühjahr wird an 120 Menschen das bedingungslose Grundeinkommen getestet, in einer Langzeitstudie, 3 Jahre lang. Am Ende erhoffen sich die Beteiligten Antworten auf die entscheidenden Fragen. Wird man durchs bedingungslose Grundeinkommen faul? Wie verändert sich dadurch unsere Arbeitswelt und generell der Stellenwert von Arbeit? Wie sehen unsere Sozialsysteme dann aus? Und, das fragt sich heute auch der SPD-Kanzlerkandidat Scholz öffentlich, wie soll das überhaupt bezahlt werden? Mehr als ein sperriges Wort, das bedingungslose Grundeinkommen. So heißt der Tag heute hier in HR2 Kultur. Und bevor wir uns der Idee widmen, die in Wahrheit viele verschiedene Ideen sind, wollen wir mal ganz konkret werden. Den Anfang dieser Sendung machen soll eine Frau, die es am eigenen Leib spürt, das bedingungslose Grundeinkommen. Maren Brandt hat an einer Verlosung teilgenommen und seit Juni bekommt sie 1 Jahr lang jeden Monat 1000 Euro. Einfach so. Hallo Frau Brandt.
Schönen guten Tag, hallo.
Frau Brandt, Sie waren zu dem Zeitpunkt, wo Sie es bekommen haben, zur Hälfte festangestellt im Bereich der Pflege, zur anderen Hälfte freiberuflich und haben Seminare gegeben. Was hat sich mit dem Moment des Grundeinkommens für Sie verändert?
Es war erstmal eine natürlich ganz große Überraschung, da ich damit überhaupt gar nicht gerechnet hatte. Meine Tochter, die ist Soziologin, die hatte mir vor 2 Jahren von dem bedingungslosen Grundeinkommen berichtet, von diesem Verein, Mein Grundeinkommen, und hatte so begeistert erzählt, dass ich gedacht habe, da muss ich mich auch informieren. Und dann haben wir uns das angeschaut und habe gesagt, ich muss diese gute Sache unbedingt unterstützen. Und bin damals dann Crowdhörnchen geworden und habe das einfach mit einem kleinen Beitrag im Monat, jeden Monat unterstützt. Und muss Ihnen dann ganz ehrlich sagen, das ist ungefähr 2 Jahre her, habe das dann auch ehrlich gestanden wieder so ein bisschen vergessen, habe das auch nicht weiter verfolgt. Und dann kam jetzt im Mai eines guten Morgens eine Mail, dass ich am Abend davor das bedingungslose Grundeinkommen für 1 Jahr gewonnen hätte. Und Sie ahnen es, ich konnte das erstmal gar nicht glauben und habe dann überlegt, was will ich eigentlich damit machen? Also wenn Sie Mitte 50 sind, dann sind Sie ja doch schon sehr auch im Leben angekommen und sind ja doch schon einigermaßen auch gesettelt. Und ich hatte gar nicht jetzt sofort die Idee und dachte so, jetzt mache ich eine große Reise oder ich schmeiße alles hin oder ich weiß nicht. Solche Ideen hatte ich erstmal gar nicht. Aber was mich begeistert hat, war, dass man einfach dann mal wieder überprüft, welche der ganzen Träume, die man so hat, sind eigentlich wirklich noch so von Bedeutung. Also ich habe, bevor ich das Grundeinkommen gewonnen habe, immer gesagt, ich würde gerne weniger arbeiten. Ich würde auch gerne insgesamt ein wenig entspannter sein. Ich würde mir auch gerne mal eine Auszeit gönnen. Und ja, jetzt habe ich ja so ad hoc quasi die Möglichkeit bekommen. Und dann habe ich neu darüber nachgedacht, welche meiner Tätigkeiten mache ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne und würde auf keinen Fall loslassen. und welche meiner Tätigkeiten könnte ich durchaus loslassen.
Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich meine Festanstellung loslassen möchte, um wirklich mal auszuprobieren, ob ich diese Freiberuflichkeit, also die ich ja auch mit einer Hälfte der Stelle ja auch schon pflege und seit 20 Jahren auch betreibe, ob ich nicht auch jetzt inzwischen so viel Sicherheit gewonnen habe, dass ich mich trauen kann, auch komplett von der Freiberuflichkeit zu leben und das dann auch so zu gestalten. Und das werde ich jetzt auch tun. Denn mit dieser Sicherheit, dass Sie wissen, egal was passiert, 1.000 Euro im Monat kommen immer. Und dadurch, dass ich natürlich verheiratet bin und halt da auch gesichert bin, kann ich also nicht mehr tief fallen. So oder so nicht. Hätte ich wahrscheinlich vorher auch nicht gekonnt. Aber jetzt habe ich nochmal diese absolute Sicherheit.
Und sei es nur eine emotionale Sicherheit vielleicht.
Genau, diese emotionale Sicherheit, das hat was absolut Beruhigendes.
Man hört hin und wieder von Lottogewinnern, dass sie Probleme mit Verwandten, Freunden oder Bekannten bekommen, wo dann Begehrlichkeiten geweckt werden oder auch Neid. Wie war das bei Ihnen? Wie hat Ihr Umfeld reagiert?
Ja, also nur positiv, weil jetzt seien Sie ehrlich, es sind dann im Jahr 12.000 Euro, das ist noch eine überschaubare Summe. Ich denke, wenn ich um die Ecke gekommen wäre und gesagt hätte, ich habe jetzt den Jackpot mit 20 Millionen geknackt, ich denke, dann wäre das wahrscheinlich eine andere Nummer gewesen. Aber hier geht es mir ja auch immer um diese politische Botschaft. Also ich finde, und das würde ich mir einfach wünschen, dass die Menschen sich damit auch einfach mehr auseinandersetzen, dieses Gefühl, ich könnte, wenn ich wollte, und dieses Gefühl, es steht allen Menschen, egal in welchem Bereich sie tätig sind, wirklich zu. Und ich glaube eben nicht, was wie viele argumentieren, ja, dann schmeißen die Menschen ihre Arbeit hin, und das glaube ich einfach nicht. Ich glaube mehr, dass wir einfach mal wieder den Wert der Arbeit wirklich erkennen. Wir werden erkennen, dass eine Mitarbeiterin in der Pflege einfach mehr verdient hat und dass sie dann auch dementsprechend anders vergütet werden müsste, wenn sie tatsächlich dann in der Pflege arbeitet oder eine Reinigungskraft oder eine Angestellte im Friseursalon. Wenn Sie überlegen, dass eine Kraft, die im Friseursalon arbeitet, teilweise für Mindestlohnarbeit, rechnen Sie das mal aus mit 9,35 Euro, was Ihnen bei einer 38- und 39-Stunden-Woche da am Ende des Monats bleibt.
Wenn Sie über Personen in der Pflege sprechen, wenn Sie über Personen in Friseurberufen sprechen und auch generell, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen spricht, dann fällt schnell das Wort Gerechtigkeit. In Ihrem Fall bei Losglück von Gerechtigkeit zu sprechen, ist natürlich schwierig. Aber Sie waren berufstätig, Sie haben Geld verdient. Sie sagen selbst, naja, Sie haben es irgendwie fast vergessen, dass Sie sich ursprünglich mal beworben hätten. 500 Euro wären auch schön. Jetzt kamen diese 1.000 Euro monatlich und Sie waren in der privilegierten Situation, die einfach zur Seite legen zu können. Empfanden Sie das selbst als gerecht?
Ja, das war tatsächlich eine Frage, die ich mir am Anfang habe ich auch tatsächlich gedacht, wem gebe ich das Geld jetzt sofort weiter? Gebe ich es meinen Töchtern? Wo gebe ich es hin? Denn ich gehöre eigentlich nicht zu denen, die es jetzt ganz dringend brauchen. Da haben Sie schon recht. Aber genau über diese Frage habe ich dann, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass auch ich Sinnvolles mit diesem Geld machen kann und das jetzt erstmal so nehme. Ganz ehrlich muss ich zugeben, dass es im Moment noch absolut auf dem Konto liegt, weil ich es noch gar nicht gebraucht habe. Also ich habe es nicht gleich wieder gespendet, ich will ehrlich sein, es liegt noch wunderbar auf meinem Konto.
Sagt Maren Brandt, die das bedingungslose Grundeinkommen für ein Jahr gewonnen hat. Vielen Dank. Natürlich kann Frau Brandt nicht exemplarisch stehen für all jene, die das bedingungslose Grundeinkommen mal bekamen oder noch bekommen werden. Das liegt nicht nur an den unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen und Lebensumständen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist kein ausgestaltetes Finanzkonzept. Es ist eine vage Idee davon, wie eine Gesellschaft, ein Arbeitsmarkt, ein Sozialstaat aussehen könnten, auch angesichts diverser Umbrüche. Aber woher kommt diese Idee? Wer sind die, die sie verfolgen und was für unterschiedliche Konzepte gibt es? Meine Kollegin Lea Schebaum beantwortet uns diese Fragen.
Einige halten Thomas Morus für den Wegbereiter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Allerdings spricht er in seinem Roman Utopia aus dem Jahre 1516 nicht von einer Geldleistung des Gemeinwesens, sondern davon, dass die Armen sich ihren Unterhalt durch eigene Arbeit sichern sollten. Arbeitslosigkeit war für ihn offenbar kein Thema. Ab den 1520er Jahren tauchten immer wieder Schriften auf, die skizzierten, wie eine materielle Grundversorgung der Menschen aussehen könnte. Oft waren diese Modelle aber weit von dem entfernt, was wir heute unter dem bedingungslosen Grundeinkommen verstehen. Wesentlich näher dran war das Modell des englischen Autors Thomas Spence. Im Jahr 1796 beschrieb er in einem Essay die lebenslange und regelmäßige Zahlung eines Grundeinkommens an alle Mitglieder eines Gemeinwesens. Damit wollte er die Armut bekämpfen. Seine Idee wurde im Laufe der Jahre immer wieder in verschiedenen Ländern aufgegriffen und weiterentwickelt. In den 1840er Jahren forderten auch in Belgien Sozialisten und Egalitaristen eine bedingungslose Geldleistung für alle. Sie begründeten diese Forderung, ebenso wie Spence, naturrechtlich. Die natürlichen Ressourcen der Erde gehörten demnach jedem, also stehe auch jedem ein Grundeinkommen zu. Bei Denkern in Frankreich herrschte zur gleichen Zeit die Auffassung, ohne eine Grundversorgung sei keine politische und soziale Freiheit möglich. Auch heute wird in der Diskussion über das Grundeinkommen immer wieder von Freiheit, von der Unabhängigkeit des Einzelnen gesprochen, von einer größeren Verteilungsgerechtigkeit und von der Stärkung der Familien. Und auch heute gibt es noch zahlreiche verschiedene Modelle. Es stehen verschiedene Vorstellungen von einem wirksamen und gerechten Grundeinkommen zur Debatte. Die Modelle unterscheiden sich darin, dass sie auf wesentliche Fragen unterschiedliche Antworten geben, und zwar auf Fragen wie: Wer bekommt das Grundeinkommen und woher kommt das Geld dafür? Wie werden Kranken- und Rentenversicherungen geregelt? Welche Rahmenbedingungen sind nötig? Gegner des Grundeinkommens sagen, es sei unmöglich, diese Fragen ausreichend zu beantworten und sehen vor allem Probleme in der Realisierung. So werden immer wieder Zweifel laut, ob das Grundeinkommen überhaupt finanziert werden kann und welche Auswirkungen es auf unser Gemeinwesen hätte.
Und diese Fragen und weitere will ich weitergeben an einen, der sehr lautstark für das bedingungslose Grundeinkommen wirbt, zumindest die Idee davon, Michael Bohmeier. Er ist Geschäftsführer des Vereins Mein Grundeinkommen. Dieser Verein hat bereits mehr als 600 Menschen das bedingungslose Grundeinkommen ermöglicht, darunter übrigens auch Frau Brandt, die wir zu Beginn gehört haben, und er ist Initiator der bereits erwähnten Langzeitstudie. Hallo, Herr Bohmeier.
Hallo.
Herr Bohmeier, Sie haben vor knapp 14 Jahren ein Unternehmen gegründet, sind seit knapp 6 Jahren da aber nur noch passiver Mitinhaber und erhalten monatlich eine Gewinnausschüttung. Quasi also ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jedenfalls sagen Sie, das habe Sie zu Ihrem Engagement genau dafür inspiriert. Aber wenn man es genau nimmt, der Vergleich hinkt doch. Es gab ja eine Bedingung, die Gründung und das Führen einer Firma, die überhaupt Gewinne ausschütten kann.
Ja, da würde ich anders antworten. Ich würde sagen, das ist keine Bedingung, sondern eine Voraussetzung. Natürlich gibt es nichts Voraussetzungsloses im Leben. Man muss zum Beispiel ein Mensch sein und man muss zum Beispiel ein Konto haben, um so ein Grundeinkommen zu kriegen. Und bei mir hat es eben mein Privileg und mein Glück dazu gebracht, dass ich diese Firma gründen konnte. Jetzt kann man sagen, dafür habe ich natürlich auch geleistet. Es ist natürlich auch nur ein vager Vergleich. Nichtsdestotrotz, am Ende hatte ich ca. 1.000 Euro im Monat leistungslos bekommen. Und das hat bei mir ganz schön viel verändert, obwohl ich eigentlich weniger Geld hatte als zuvor. Und das natürlich auch nicht ganz zum Leben gereicht hat, war das ein anderes Gefühl, dieses Geld einfach so zu bekommen und es nicht in direkten Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit zu haben, hat dafür gesorgt, dass ich mit diesem Geld anders umgegangen bin, dass es andere Gefühle ausgelöst hat. Und daraufhin hat sich mein Leben ganz schön verändert.
Dann schauen wir mal darauf, ob es nicht nur Ihr Leben verändern kann. Wir malen mal diese Fiktion auf Papier. Wir gehen davon aus, die ganze deutsche Bevölkerung bekommt monatlich Betrag X ausgezahlt. Nehmen wir mal diese 1.200 Euro der bevorstehenden Studie. Damit können die dann tun und lassen, was sie wollen, können darüber hinaus arbeiten oder es auch sein lassen. Wie würde sich unser Leben im besten Fall verändern?
Tja, das weiß ich nicht. Sie haben mich ja eingangs, und das machen leider viele, als Aktivisten fürs Grundeinkommen betitelt. Das würde ich nicht so sehen. Ich bin interessiert an dieser Idee. Ich sehe, dass viele sehr begeistert von der Idee sind, dass viele sehr kritisch sind. 50% der Deutschen sind für die Einführung eines Grundeinkommens. Irgendwas ist dran, aber die Debatte ist wahnsinnig glaubensbasiert. Aber es kann natürlich keiner wissen. Jeder, der eine starke Meinung zum Grundeinkommen hat, ist leider nur auf Glauben basiert und nicht auf Fakten. Und deswegen wollen wir zum ersten Mal mit dieser Studie tatsächlich Fakten schaffen und zum ersten Mal konsequent die Grundlagen des Grundeinkommens erforschen. Erst dann können wir irgendwas Sinnvolles sagen. Und deshalb weiß ich natürlich aus unserer Vorerfahrung der letzten 6 Jahre, wo 650 Menschen Grundeinkommen erhielten, habe ich ein paar Indizien sammeln können zusammen mit dem Team, wie so ein Grundeinkommen wirken könnte. Aber wirklich wissen tun wir es nicht.
Gut, dann formuliere ich es anders. Was sind denn diese Indizien? Wenn wir also ein Best-Case-Szenario zeichnen wollen und Sie haben die Indizien der vergangenen 6 Jahre, was könnte mit unserer Gesellschaft passieren?
Genau, wir haben gelernt, und das deckt sich mit den Studien, die weltweit zum Grundeinkommen durchgeführt wurden bisher, dass die Menschen nicht, wie viele befürchten, faul werden. Im Gegenteil, die Leute arbeiten produktiver. Einige wenige kündigen den Job, ja, aber sie arbeiten sofort in einem neuen Job weiter, der oft besser zu ihnen passt. Viele wagen mit der Sicherheit im Rücken den Schritt in die Selbstständigkeit. Die Gesundheit wird besser. Alltagsbeschwerden, aber auch chronische Leiden, die durch Stress und Existenzängste verstärkt werden, wurden teilweise gestoppt. Die Leute berichten von einer Ohnmacht, die plötzlich wegfällt und ersetzt wird durch ein Aufbruchsgefühl. Selbstwirksamkeit wird da genannt. Das Leben fühlt sich eigenverantwortlich an. Man trifft mutigere Entscheidungen, man wird sozialer. All das, wie gesagt, können wir auch in der Forschung in anderen Experimenten wiederfinden. Aber wir haben noch etwas gelernt und das macht uns stutzig. Nämlich haben wir festgestellt, dass das Geld auch bei denjenigen und gerade bei denjenigen wirkt, die längst genug Geld zum Leben hatten, die in der Mittelschicht sind. Denen hat offenbar nicht das Geld gefehlt, sondern denen hat diese Bedingungslosigkeit gefehlt. Und das wurde tatsächlich wissenschaftlich noch nicht untersucht, weil man sich bisher sehr stark auf die armen Teile der Bevölkerung fokussiert hat. Und wir wollen jetzt eigentlich herausfinden, kann es sein, dass es vielleicht gar nicht so sehr ums Geld geht? Wir reden ja immer sehr gerne über Geld, aber vielleicht ist diese bedingungslose Absicherung das, was den psychologischen Impuls gibt und die Gesellschaft nach vorne bringen könnte.
Ich kann leider nicht in diesem Gespräch das Geld völlig ausklammern. Ich muss jetzt sogar zum Geld kommen. Denn die Frage, die sehr schnell im Raum steht, wenn das bedingungslose Grundeinkommen als Label im Raum steht, ist, ja, wie soll denn das um Himmels Willen bezahlt werden? Also gehen wir mal von einem Szenario aus, wo am Ende wirklich jeder und jede in Deutschland dieses Grundeinkommen bekommt, meinetwegen 1.000 Euro, 1.200 Euro. Wir reden über eine gesamte Summe von ungefähr 1 Billion Euro. Wo soll die herkommen?
Ja, diese Rechnung wird gern aufgemacht. Aber leider ist das eine Fehleinschätzung über das Grundeinkommen. Es gibt so ein Modell nicht. Es kann so ein Modell nicht geben, wo alle Menschen tatsächlich mehr Geld in der Tasche hätten. Denn wo soll es herkommen? Käme es einfach dazu, gäbe es Inflation und der Effekt wäre verpufft. Nein, ein Grundeinkommen bedeutet, alle Menschen kriegen am Monatsanfang 1.000, 1.200 Euro. Also der Obdachlose genauso wie der Millionär. Aber das ist eigentlich nur ein Liquiditätsvorschuss, der Vertrauen induzieren soll. Am Ende müsste es höhere Steuern geben als heute. Und da gibt es verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Steuerhöhe. Und dann muss man rechnen, das Grundeinkommen, was man mehr hat, gegen den Mehraufwand an Steuern, den man dann hat. Und dann wird man dazu kommen, dass die meisten Menschen ziemlich genauso viel haben werden wie heute. Denn fast alle Menschen in Deutschland haben schon 1.200 Euro und mehr. Das Grundeinkommen ist nicht die Idee, dass daraus viel mehr wird, sondern dass man nicht mehr darunter fallen kann. Und dass es deshalb trotzdem seine psychologische Sicherheit entfaltet. Deswegen ist diese 1-Billionen-Rechnung vollkommen falsch. Es ist eigentlich nur eine Steuerreform, die sagt, wir machen nicht mehr eine Abrechnung im Hinterher, sondern wir geben das Geld, was ohnehin alle brauchen, einfach vorab raus und nehmen damit Existenzangst und Sorgen aus der Bevölkerung und sorgen dafür, dass Menschen besser leisten und entscheiden können.
Im Prinzip ist das ja dann dementsprechend einfach eine Umwidmung von bereits bestehendem Geld, wenn ich Sie richtig verstehe.
Zu ganz großen Teilen ja. Und trotzdem, also es gibt da wird es wirklich sehr kompliziert, wahnsinnig verschiedene Modelle, die aber dem Prinzip nach alle genauso funktionieren, wie ich gerade beschrieben habe.
Die häufig, ich weiß nicht, wie Sie dem gegenüberstehen, damit einhergehen, dass heutige soziale Leistungen dann wegfallen, weil der Staat gibt ja die 1.200 Euro zu Anfang und ist dann da mehr oder minder raus, oder?
Ja, das ist eine sehr moralisch aufgeladene Debatte, weil in unserem heutigen System, wo es eben kein Grundeinkommen gibt, in einer Gesellschaft, die von Mangel und Existenzangst geprägt ist, ob wir das hören wollen oder nicht, sind uns unsere Sozialleistungen extrem wichtig. Sie sind eine große soziale Errungenschaft. Aber nüchtern betrachtet muss man sagen, hätten wir alle 1.200 Euro von der Geburt bis zum Tod garantiert, dann brauchen wir viele Sozialleistungen nicht mehr. Hartz IV ist weniger, braucht man nicht. BAföG, Kindergeld, weniger, braucht man nicht. ALG 1, Elterngeld, aber auch so etwas wie die Grundrente. 70% aller Renten in Deutschland, 65% sind unter 1.000 Euro. Ja, da hätten die Leute einfach mehr mit einem Grundeinkommen. Aber wir leben eben noch in einer Gesellschaft, wo sehr stark Arbeit moralisch aufgeladen ist, wo die eigene Lebensleistung sehr stark an diese Rente geknüpft ist, wie mickrig sie auch sei. Und das aufzugeben und großmütig zu sagen, ich würde gerne mehr haben und dafür akzeptiere ich, dass es den anderen auch besser geht. Soweit sind wir eventuell als Gesellschaft noch nicht, beziehungsweise genau diese Frage stellt die Idee des Grundeinkommens.
Sagt Michael Bohmeier, Gründer des Vereins Mein Grundeinkommen, der gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eben jenes untersuchen will. Vielen Dank. Bevor wir genauer auf Untersuchungen dieser Materie blicken, bewegen wir uns kurz in ganz andere Gefilde, ins Evangelium nach Matthäus. Ihm wären Fragen nach Finanzierbarkeit sicherlich fremd, spielt für ihn ohnehin nur eines eine Rolle. So viel vorweg, materielles ist es nicht.
Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.
Sagt Matthäus, dem die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens womöglich gefallen dürfte. Lebt er in unserer heutigen Zeit, wo man gänzlich auf Geld ja nicht so richtig verzichten kann, würden ihn die 1200 Euro vielleicht näher zu Gott bringen. Wer weiß. Mehr als ein sperriges Wort. Das bedingungslose Grundeinkommen. So heißt der Tag heute hier in HR2 Kultur. Wir haben bereits gehört, die Grundidee des Grundeinkommens ist nicht neu und beileibe nicht nur ein Hirngespinst. Wir haben es von Michael Bohmeyer erfahren. Über 500 Menschen in Deutschland haben es bereits bekommen. Sogar über 600 Menschen. Weitere 120 werden es ab kommendem Frühjahr für 3 Jahre bekommen. Aber auch im Ausland hat man mit der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens experimentiert. Allerdings mit durchwachsenem Erfolg. Carsten Schmiester erzählt uns davon.
Fangen wir mal positiv an. Es gibt Leute wie Sina Martinen, die am Versuch teilgenommen und sich in der Zeit mit einem Café selbstständig gemacht hat. Alles in allem war es eine gute Erfahrung. Vor allem während der Selbstständigkeit bin ich zum Schluss gekommen, dass das Grundeinkommen eine tolle Option ist. Der Aufbau eines Unternehmens dauert ja lange und die wirtschaftliche Situation ist unsicher. Das Experiment sollte zeigen, ob ein Grundeinkommen helfen würde, die großen Verdienstunterschiede in der Bevölkerung zu verkleinern, das komplizierte finnische Sozialsystem zu verschlanken und die Menschen zu motivieren, sich erst einmal auch schlechter bezahlte oder Teilzeitarbeit zu suchen, am besten gleich ein kleines Unternehmen selbst zu gründen. 2000 per Zufall ausgewählte Arbeitslose im Alter zwischen 25 und 58 Jahren hatten deshalb bis Ende 2018 kein Arbeitslosengeld mehr bekommen, sondern 560 Euro Grundeinkommen monatlich. Keine Steuern, keine Fragen, keine Bedingungen. Jeder konnte und musste auch ohne Abzüge dazu verdienen. Bei Sina Martinen hat es funktioniert, aber bei den meisten anderen eben nicht. Das ist das Ergebnis der Projektauswertung. Ja, es gab 2000 Mal mehr Sicherheit, weniger Sozialbürokratie, damit weniger Stress und eine bessere Gesundheit. Und ja, nach dem Experiment gab es auch weniger Arbeitslose. Aber das könnte andere Ursachen haben, sagte Minna Ülkene, die Forschungschefin der Sozialbehörde Kela. Im Januar 2018 wurde ein Aktivierungsmodell als Teil des Arbeitslosensystems eingeführt, das vor allem diejenigen betraf, die kein Grundeinkommen bezogen. Das macht die Beurteilung des Beschäftigungseffektes schwierig. Wir können lediglich sagen, dass die beobachteten Effekte sowohl auf das Grundeinkommen als auch das Aktivierungsmodell zurückzuführen sind. Aber in welchem Maße und wie, das wissen wir nicht. Eine der entscheidenden Fragen ist damit unbeantwortet und nun zeichnet sich ab, dass genau das passiert, was Skeptiker schon nach der Präsentation einer vorläufigen Bilanz vermutet hatten, dass Finnland eher kein Grundeinkommen einführt, sondern das System der sozialen Sicherung nur vereinfacht. Mehr mit Pauschalbeträgen für einzelne Empfängergruppen arbeitet, statt wie bisher jeden Fall individuell nach einem langen Kriterienkatalog buchstäblich abzuarbeiten. Und dass es finanzielle Sonderleistungen nur für Leute gibt, die auch aus eigenem Antrieb etwas für die Gemeinschaft tun. Entschieden werden soll das alles aber erst nach eingehender politischer Debatte. Frühestens in 8 Jahren, so Minna Ülkene. Keine gute Nachricht für Ayla Jeskanen, eine schwer kranke Frau, die auch 2 Jahre lang dieses Grundeinkommen bekommen hat, am Ende des Experiments aber noch immer ohne Job dastand. Mein Leben ist seither schlechter geworden. Ich werde wieder wie Abschaum behandelt. Und um alles muss man betteln. Alles verzögert sich. Jetzt muss man wieder ewig auf sein Geld warten.
In Finnland hat das Experiment also Erkenntnisse gebracht, wenngleich nicht unbedingt die, dass es das bedingungslose Grundeinkommen unbedingt braucht. Das mag auch am Studiendesign gelegen haben, an der Auswahl der Empfängerinnen und Empfänger, an der Summe Grund genug, es nochmal zu testen, finden die Initiatoren der bereits erwähnten Langzeitstudie. Diesmal nicht in Finnland, sondern hier in Deutschland. Nicht 560 Euro wird es monatlich geben, sondern 1200. Und das Ganze 3 Jahre lang. Diese Studie wird begleitet vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ihr Präsident heißt Marcel Fratscher. Guten Abend, Herr Fratscher.
Hallo, guten Abend.
Zu Beginn eine persönliche Frage. Sie sagen von sich, dass Sie lange gegen das bedingungslose Grundeinkommen waren. Inzwischen seien Sie sich aber nicht mehr so sicher. Woher kommen die Zweifel?
Ja, für mich ist das Menschenbild, das dahinter steht, wichtig. Und das, was mich zu einer Meinungsänderung oder zumindest zu einer Offenheit gebracht hat. Und lange war mein Widerstand gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen das Argument, Geld alleine löst viele Probleme nicht. Also die Vorstellung, man gäbe einem Hartz-IV-Empfänger 1200 Euro bedingungslos, würde jetzt das Problem eines Hartz-IV-Empfängers lösen. Das ist es sicherlich nicht. Aber für viele andere Menschen mag das sehr wohl einen Unterschied machen. Und vielleicht auch für den einen oder anderen Hartz-IV-Empfänger. Also das Menschenbild, das dahinter steht, ist, der Mensch ist ein soziales Wesen, möchte Teil der Gemeinschaft sein, möchte sich einbringen, möchte Anerkennung haben, möchte auch im Arbeitsmarkt oder im Sozialen einen Beitrag leisten. Und den Menschen dazu zu befähigen, das zu tun, das ist für mich Grundidee des bedingungslosen Grundeinkommens. Also für mich ist das wirklich das Menschenbild, das etwas sehr, sehr Positives ist und wo ich denke, wir uns genau fragen sollten, welchen Menschen könnten wir denn damit helfen? Und ich bin davon überzeugt, dass einige davon durchaus profitieren würden.
Da wird es jetzt Leute geben, die sagen, ja, das Menschenbild hin oder her, aber wirtschaftspolitisch, arbeitsmarktpolitisch ist das auch eine Vollkatastrophe. Aber wenn ich mich nicht irre, dann sehen Sie auch da Gründe für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder zumindest darüber nachzudenken.
Ja, und natürlich gibt es da viele Argumente beim bedingungslosen Grundeinkommen. Die Gegner sagen häufig eigentlich immer, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen, dann werden sich viele auf die faule Haut legen, nicht mehr arbeiten oder weniger arbeiten. Das heißt, die Menschen, die arbeiten, müssen mehr arbeiten oder zumindest deutlich mehr Steuern zahlen. Das kann nicht funktionieren. Das führt zu weniger wirtschaftlichem Wohlstand. Das führt zu Ungerechtigkeit. Damit kann es nicht funktionieren. Und da bin ich mir nicht so sicher. Natürlich wird es einige Menschen geben, die sagen, ja, dann arbeite ich weniger Stunden, habe mehr Zeit für meine Familie oder für meine Hobbys oder arbeite gar nicht mehr. Aber es könnte auch, oder nicht könnte, ich bin mir sicher, es wird eine Reihe von Menschen geben, die sagen, ich werde anders arbeiten oder ich werde etwas tun, was der Gesellschaft auch wirtschaftlich, finanziell nutzen wird. Nehmen Sie einen 35 Jahre alten Familienvater oder Familienmutter mit 2 Kindern, die wenig verdienen und beide Einkommen brauchen, um über die Runden zu kommen jeden Monat. Und die können es sich nicht leisten zu sagen, ich möchte eine andere Ausbildung machen. Ich möchte vielleicht mich mal selbstständig machen, mal ein Risiko eingehen, mich verändern. Das geht heute eigentlich nicht. Und den Menschen diese Chance zu geben, zu sagen, wir geben euch die Chance, eure Träume zu verwirklichen, das ist das große Plus. Und die große Frage ist, was kommt unter dem Strich raus?
Es wird insgesamt 1500 Probanden geben, nur 200 davon erhalten tatsächlich Geld. Wie können diese 200 Aufschluss darüber geben, was ein bedingungsloses Grundeinkommen für Folgen hätte, wenn es doch am Ende jeder, also über 80 Millionen, bekommen soll?
Das ist genau die Idee und die große Stärke dieser Studie, die wir hier mit begleiten, dass diese 120 Menschen, das sind nicht ganz 200, die ausgewählt werden, wirklich zufällig ausgewählt werden. Also dass man nicht wie in Finnland sagt, wir nehmen nur Arbeitslose und probieren das mal an denen aus, sondern wir versuchen es mit jedem, mit jemandem, der arbeitslos ist, mit Menschen, die jünger sind und ja wenig verdienen, die vielleicht keine Ausbildung haben. Wir versuchen es mit Menschen in der Mittelschicht, die vielleicht sogar eine gute Ausbildung haben, einen ordentlichen Job haben und ein gutes Einkommen haben. Und wir wollen also wissen, wie wirkt sich das bedingungslose Grundeinkommen auf unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Menschen aus. Und dabei erwarte ich, dass man ein sehr differenziertes Bild bekommt. Für einige wird es keinen großen Unterschied machen, für andere mag es sehr großen Unterschied machen. Und das genau wollen wir rausfinden. Also die Zufälligkeit, in der wir diese Menschen auswählen und sie dann vergleichen mit, wir als Wissenschaftler nennen das, statistische Zwillinge. Wir wollen also jemanden, der das Grundeinkommen, diese 1200 Euro pro Monat bekommt, vergleichen mit anderen Menschen, die eigentlich identisch sind, vom Alter her, von Präferenzen, von der Ausbildung her, das bedingungslose Grundeinkommen allerdings nicht bekommen. Und daraus wollen wir dann schließen, ja, was macht das wirklich, was ist das für ein kausaler Effekt, dieses bedingungslose Grundeinkommen hat.
Bevor Sie Präsident des DIW wurden, waren Sie unter anderem für die Weltbank und auch die EZB tätig. Ihr berufliches Leben war bislang bestimmt, das mutmaße ich jetzt einfach mal von der Analyse, handfester, realer Situation und den jeweiligen Umgängen damit. Nun mit etwas, das Kritiker als romantische Spinnerei abtun. Für Sie mal ein gern gesehener Ausflug ins Utopische oder ist es jetzt viel handfester und ernster zu nehmen, als viele tun?
Ich denke, wir müssen es sehr ernst nehmen, denn schauen Sie mal, die Corona-Krise, glaube ich, hat sehr deutlich gezeigt, dass ein Grundeinkommen, also eine soziale Absicherung, unglaublich wichtig ist. Der Grund, weshalb wir in Deutschland besser gefahren sind als die USA oder viele andere Länder, ist, dass wir ein Grundeinkommen haben. Das ist bei uns nicht bedingungslos. Klar, Hartz IV ist an viele Bedingungen, viele Sanktionen geknüpft. Aber Deutschland hat einen starken Sozialstaat. Und wir realisieren gleichzeitig in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung, dass immer mehr Menschen abgehängt werden, die Polarisierung zunimmt. Und da müssen wir überlegen, wie können wir den Sozialstaat bei uns modernisieren? Wie können wir vor allem mehr Chancengleichheit herstellen, dass Menschen ihre Träume, ihre Wünsche realisieren können? Also es geht um Chancengleichheit für alle, nicht nur für einige wenige, die privilegiert sind. Und ich gehöre sicherlich zu den Privilegierten, das ist mir bewusst. Und die Frage ist doch, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und ich glaube, da würden allermeisten in Deutschland zustimmen, dass Chancengleichheit dazugehört. Und deshalb müssen wir uns fragen, wie können wir unseren Sozialstaat weiterentwickeln, dass diese Chancengleichheit eine Realität für alle wird.
Sagt Marcel Fratscher, der das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung leitet. Mehr als ein sperriges Wort, das bedingungslose Grundeinkommen, so heißt der Tag heute hier in HR2 Kultur. Und dieses sperrige Wort beinhaltet ein nicht ganz so sperriges Grund. Gemeint ist Grund im Sinne des Grundlegenden, des Mindesten, ähnlich der Grundversorgung oder Grundsicherung. Letztere gibt es bereits in Deutschland, zumindest so ähnlich, also eine Art bedingtes Grundeinkommen, Hartz IV und Übernahme von Krankenkassen und Mietkosten. Etwas mehr als 1.000 Euro sind das. Man könnte das Mindeste auch an der Pfändungsfreigrenze festmachen, das ist unwesentlich mehr. Aber sind diese knapp 1.000 Euro wirklich das Mindeste? Wie kommt es überhaupt zu dieser Summe und reicht das wirklich aus? Gerhard Bosch ist Professor an der Universität Duisburg-Essen mit dem Fachgebiet Arbeits- und Wirtschaftssoziologie. Hallo Herr Bosch.
Guten Abend, Herr Alf.
Ich will nicht zu indiskret sein, Herr Bosch, und danach fragen, wie viel Geld Sie im Monat mindestens brauchen. Und als Soziologe haben Sie ja ohnehin immer das große Ganze im Blick. Was würden Sie aber persönlich sagen, wie viel Geld braucht ein Mensch monatlich in Deutschland?
Naja, ich glaube schon, dass wir ungefähr als alleinstehende Person mindestens 1.500 Euro im Monat brauchen, vielleicht auch noch mehr. Daraus begründet sich ja auch die Forderung nach einem Mindestlohn von 12 Euro, der sozusagen lebensstandardsichernd ist und mit dem man seine Miete bezahlen kann und einigermaßen leben kann. Wir haben natürlich auch Leute, die keine Arbeit haben. Und mit dem Hartz-IV-System haben wir ein bedingtes Grundeinkommen. Da liegen die Sätze niedriger. Sie haben es eben gesagt, sie reichen je nach Ort, in dem man wohnt. In München kriegt man mehr, weil die Mieten teurer sind. So von 800 bis fast 1200 Euro plus einer Krankenversicherung. Das ist wichtig. Da wären ja viele Ärmere in anderen Ländern froh, wenn sie eine solche Krankenversicherung hätten. Ja, und wie berechnet man diesen Satz von Hartz IV? Das ist im Grunde genommen eine Übereinkunft. Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 gesagt, der Staat kann das nicht einfach festsetzen, sondern der muss richtige Regeln definieren und es muss in einem nachvollziehbaren Verfahren erarbeitet werden, was das sozialkulturelle Minimum in Deutschland ist.
Und das ist ja aber durchaus streitbar. Das haben Sie ja gerade selbst gesagt. Das sehen ja unterschiedliche Leute durchaus unterschiedlich. Wir sprechen von einem Mindestlohn von mindestens 12 Euro. Also wie kommt es dann am Ende doch zu einem Ergebnis?
Das macht man technisch so. Es gibt den sogenannten zweijährigen Existenzminimumsbericht, zu dem die Bundesregierung verpflichtet ist. Und man wertet dort die Einkommen des untersten Fünftels unserer Einkommenshaushalte aus, mit Ausnahme der Sozialhilfeempfänger, die da nicht einfließen. Und dann wird festgestellt, was geben die unteren 25% tatsächlich aus. Dann streicht man einige Größen wie Alkohol, Benzin, Lottospiel und so weiter. Und dann wird auf dieser Basis ein Regelsatz konstruiert, der sozusagen den monatlichen Mindestbedarf umfasst. Und das ist für eine einzelne Person im Moment 432 Euro. Hinzu kommen noch mehr Bedarfe. Es gibt ja Situationen, wo man mit so einem Bedarf nicht auskommt, also Schwangerschaft beispielsweise oder auch mehr Bedarfe für Kinder. Das ist das Verfahren. Umstritten ist natürlich die Höhe des Satzes. Es wäre sehr gut, wenn man mehr zahlen könnte. Es gibt aber gleichzeitig noch das Lohnabstandsgebot. Das heißt, es soll auch sichergestellt werden, dass noch Anreize zur Erwerbsarbeit da sind und dass, wenn man arbeitet, sich auch besser steht, als wenn man nicht arbeitet. Dahinter steht ein Menschenbild, das ist anders als beim bedingungslosen Grundeinkommen, nämlich, dass es auch einen Anreiz zur Erwerbsarbeit geben muss. Und ich halte das auch für richtig.
Diese Anreize und auch Bedingungen, die es ja gibt momentan, was beispielsweise Hartz IV angeht, also es gibt ja sogar auch Sanktionen, wenn man Jobangebote nicht annimmt, die Hilfsbedürftigkeit vorsätzlich herbeigeführt hat, nicht zum Amtsarzt geht, sich nicht regelmäßig beim Jobcenter meldet und so weiter und so fort. Viele halten das aber genau für Schikane und vermuten, dass das Menschen eher demotiviert als motiviert. Sie sagen aber, wir brauchen diese Bedingungen als Anreize. Wieso?
Ich sehe nicht nur die Sanktionen als Bedingungen, sondern die Hilfe. Und was Herr Fratscher eben gesagt hat, ist ja völlig richtig. Es gibt Leute, die wollen sich umorientieren. Die brauchen aber dabei häufig eine Hilfe, weil sie das alleine gar nicht schaffen. Und eine Weiterbildung, also wenn man beispielsweise selbstständig werden will oder wenn man von einem Beruf in den anderen geht, da reicht auch ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht, weil eine Weiterbildung kostet teilweise sehr viel. Und insofern ist ja das Hartz-IV-System ist immer eine Kombination von Sanktionen und Hilfen. Und das Problem ist, es ist in Verruf geraten, weil eben die Sanktionen in den letzten 20 Jahren eine so große Rolle spielten und die Hilfemaßnahmen wie etwa eine Weiterbildung eher auf der Strecke geblieben sind. Und ich würde sehr dafür plädieren, genau diese Hilfemaßnahmen zu stärken und das ganze System unbürokratischer zu machen.
Ich meine, da rauszuhören, dass Sie von einem bedingungslosen Grundeinkommen nicht viel halten.
Ja, das hören Sie zu Recht heraus und mein Hauptgrund geht in eine ganz andere Richtung als das, was Herr Fratscher eben gesagt hat. Ich halte es schlichtweg nicht für finanzierbar. Wir haben im Moment 7,6 Millionen Bezieher von einer Grundsicherung, also Hartz IV und die Grundsicherung im Alter. Und wenn man das bedingungslose Grundeinkommen einführen würde, dann würden alle 82 Millionen deutschen Einwohner und Einwohnerinnen würden 1.200 Euro im Monat bekommen und das würde pro Jahr 1.200 Milliarden kosten. Das ist mehr als unser ganzes Sozialsystem und das halte ich richtig nicht für finanzierbar. Und viele der Leute, die das bedingungslose Grundeinkommen vorschlagen, sagen, das soll finanziert werden, indem man die Rentensysteme, die Krankenversicherung, die Arbeitslosenversicherung und so weiter abschafft. Und das würde aber dazu führen, dass sich am Ende die Geringverdiener und die Schlechtverdienenden und die unteren Einkommensgruppen schlechter dastehen als vorher, weil sie dann wirklich auch den Versicherungsschutz zum Beispiel verlieren und bei Krankheit mit hohen Ausgaben dann vor dem Nichts stehen.
Sie sagen aber auch, es gibt auch wiederum für Befürworter des Grundeinkommens, die sagen, naja, im Wesentlichen ist das ja, wie Sie eben gerade selbst gesagt haben, eine Steuerreform, die den Freibetrag durch die Ausschüttung desselben Geldes am Monatsanfang ersetzt. Also würde weder dem Staat noch den BürgerInnen irgendwie Mehrkosten entstehen. Aber durch die Vorauszahlung entstehen dann neues Vertrauen, sagen Sie, Sicherheit und Handlungsspielräume, weil das Geld schon da ist, nur anders wirkt. Ist das falsch?
Warum soll man Geld verteilen an Leute, die es gar nicht brauchen? Ich war Gott sei Dank noch nie in einer Situation, dass ich Hartz IV brauchte und ich möchte das Geld nicht überwiesen bekommen, um es anschließend wieder zurückzuzahlen. Die Frage ist aber, wie sieht die Gesamtfinanzierung aus? Also da muss man genau hinschauen, was da eigentlich gefordert wird. Und Herr Werner, der Besitzer des Drogeriemarktes DM, schlägt sogar vor, alles über die Mehrwertsteuer zu finanzieren. Dann hätten wir einen Mehrwertsteuersatz von 150% und alle Waren würden teurer und die 1200 Euro im Monat würden deutlich entwertet. Also man muss schon genau hinschauen und ich glaube, dass das Ganze einfach nicht finanzierbar ist.
Wenn Sie genau hinschauen und jetzt mal vielleicht den finanziellen Aspekt außer Acht lassen, erkennen Sie an der Grundidee des Grundeinkommens auch irgendwas Gutes trotzdem?
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Also natürlich ist es schön, es ist wie Freibier für alle. Da kann man ja gar nicht gegen sein, gegen so ein Geschenk. Aber ich glaube, es wird unterschätzt, dass Geld nicht alles ist, sondern dass ganz wichtige Bereiche der gesellschaftlichen Teilhabe in der Bildung liegen, auch in der Hilfe. Das heißt, wir brauchen wirklich eine aktive Unterstützung auch und wir brauchen eine Kombination von Geld. Ich bin ja für eine Unterstützung der Bedürftigen und dafür haben wir ja Hartz IV. Ich bin dafür, das auch weniger rigide zu gestalten und mehr Akzent auf die Hilfen und die Unterstützung zu legen. Und berufliche Umorientierung ist sowieso ein großes Thema. Dafür könnten wir beispielsweise wie in Skandinavien, in Schweden, ein Stipendiensystem einführen, sodass jeder, der einen neuen Beruf lernen will, auch ein Stipendium bekommt. Das heißt, solche Möglichkeiten bekomme ich mit wesentlich weniger Geld und muss nicht mit der Schrotflinte schießen, wo am Ende viel Geld an Leute gezahlt wird, die es wirklich nicht brauchen.
Gerhard Bosch ist Soziologe mit Fachgebiet Arbeit und Wirtschaft an der Universität Duisburg-Essen und ist, daraus macht er keinen Hehl, kein Freund der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Vielen Dank, Herr Bosch. Und wir begeben uns ins erste und zweite Jahrhundert nach Christus, wo der antike Philosoph Epiktet gelebt hat. Anders als Herr Bosch, der seine Bedürfnisse am liebsten selbst stillt, geht ihm die Frage nach, wer bekommt was von wem wohl gänzlich ab. Epiktet hat nichts und wer nichts hat, sagt er hier in seiner Unterweisung an die Kyniker, wer nichts hat, hat auch keine Probleme.
Wie ist es möglich, ohne Hab und Gut, ohne Kleider, ohne Haus und Herd, im Straßenstaube, ohne Diener und ohne Heimat, sich wohlzufühlen? Seht mich an. Ich habe kein Haus, keine Heimat, besitze nichts, habe keinen, der mir dient. Ich schlafe auf bloßer Erde, habe weder Frau noch Kinder, nicht einmal ein Zelt, sondern nur die Erde und den Himmel und einen alten Mantel. Und was fehlt mir? Ich kenne weder Trauer noch Furcht, ich bin ganz frei. Hat jemals einer von euch gesehen, dass ich etwas gewünscht und nicht erreicht hätte? Dass ich etwas hätte meiden wollen und wäre doch hineingeraten? Benimm dich im Leben wie bei einem Gastmahl. Eine Speise wird herumgetragen und gelangt zu dir. Du langst zu und nimmst mit Anstand davon. Sie wird vorübergetragen, du hältst sie nicht zurück. Sie ist noch nicht an dich gekommen. Du unterdrückst dein Verlangen und wartest ruhig, bis sie an dich kommt. So mach es deinen Kindern, deiner Frau, Ehrenstellen und Reichtümern gegenüber, und du wirst ein würdiger Tischgenosse der Götter sein. Nimmst du aber auch das nicht, was dir vorgesetzt wird, sondern lässt es vorübergehen, so bist du nicht bloß bei den Göttern zu Gast, sondern teilst mit ihnen ihre Macht.
Das war ein Ausschnitt aus den Unterweisungen von Kyniker, für Kyniker von Epiktet. Wir haben uns nun auf vielen Ebenen diesem Komplex bedingungsloses Grundeinkommen genähert. Noch, das ist allen Beteiligten klar, ist es nur eine Idee, kein fertiges Konzept und dennoch erscheint es vielen als möglicher Heilsbringer so vieler Probleme. Aber wie das so ist mit Heilsbringern, auch sie brauchen politische Unterstützung, wenn sie denn an der Politik etwas ändern wollen. Und meine Kollegin Anita Fünffinger stellt fest, nach Unterstützung sieht es in diesem Fall so gar nicht aus.
Es gibt keine einzige Partei im Deutschen Bundestag, die geschlossen für ein bedingungsloses Grundeinkommen eintritt. Auch die Linke nicht. Parteichefin Katja Kipping hat keine Mehrheit hinter sich.
Ich kämpfe seit vielen Jahren für ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil ich überzeugt davon bin, dass mit einem solchen Grundeinkommen hierzulande die Existenzangst den Boden entzogen bekommt.
Gerade für die ehemaligen Gewerkschafter in der Linken wie Co-Parteichef Bernd Rixinger und seinen Vorgänger Klaus Ernst steht fest, die Lösung müsse im besten Fall in Arbeit münden und nicht in einem Grundeinkommen für alle. Die Linke wird bei ihrem Parteitag im Herbst das Thema zur Abstimmung bringen. Frage: Soll die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen ins Parteiprogramm oder nicht? Ausgang: ungewiss. In anderen Parteiprogrammen wird diese Forderung bestimmt nie stehen, bei CDU und CSU. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, es müsse einen Zusammenhang geben zwischen Leistung und dem, was man bekommt. Oder wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier es ausdrückt,
dass wir die Menschen auch zur Leistung ermuntern sollen.
Zur Leistung ermuntern, das wäre vermutlich nicht die Wortwahl der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Sie argumentiert anders. Ein bedingungsloses Grundeinkommen würde am Ende den Falschen helfen.
Das hilft denen, die sagen, sie nehmen das Grundeinkommen als eine Basis und machen damit dann andere Dinge, die interessant sind, die wichtig sind, die gut sind. Aber denen, die Unterstützung brauchen, denen, auf die die Gemeinschaft, das Gemeinwesen mit besonderer Aufmerksamkeit schauen muss, Denen hilft das Grundeinkommen nichts, weil die findet man dann ab mit einem Geldbetrag und von dem Moment an kümmert sich niemand mehr um sie.
Die Grüne Jugend dagegen will ein Grundeinkommen von 1.000 Euro. Mehrheitsfähig ist das nicht in der Partei, die gleichwohl dringend einen Umbau von Hartz IV vorantreiben will. Schlagworte sind bedarfsorientierte Grundsicherung oder die lang geforderte Kindergrundsicherung. Die Liberalen nennen ihren Vorschlag Bürgergeld. Alle Sozialleistungen sollen darin gebündelt werden, aber nicht einfach so, wie FDP-Chef Christian Lindner sehr deutlich klar macht.
Ich finde, dass man immer eine Gegenleistung für Solidarität erbringen muss. Entweder bemüht man sich um Arbeit oder man bemüht sich darum, sich zu qualifizieren. Alles andere wirkt auf mich wie eine Stilllegungsprämie.
Stilllegungsprämie. Dieses Wort würde die heutige Vizepräsidentin des Europaparlaments Katharina Barley von der SPD wohl nicht verwenden. Sie drückt sich anders aus.
Die Gefahr besteht, dass man eben mit so einer pauschalen Geldzahlung Leute auch ich will nicht sagen ruhig stellt, aber eben nicht mehr den Fokus darauf hat, diese Menschen auch wirklich in Arbeit zu bringen.
Initiativen wie das solidarische Grundeinkommen von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller blieben lokal begrenzt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist für die einstige stolze Arbeiterpartei SPD bestimmt nicht konsensfähig. Oder wie Olaf Scholz sagt, das wäre Neoliberalismus. Überhaupt nicht über dieses Thema geredet wird offenbar in der AfD. Gibt man den Suchbegriff Grundeinkommen auf der Internetseite afd.de ein, kommt kein einziger Treffer. Das passt zum Kommentar des AfD-Fraktionschefs im Bundestag, Alexander Gauland.
Nicht machbar.
Die AfD arbeitet seit Monaten an einem Sozialstaatskonzept. Der extra dafür ausgerufene Parteitag zur Sozialpolitik wurde Corona-bedingt abgesagt.
Stefan Sell ist Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz. Dort leitet er außerdem das Institut für Sozialpolitik und Arbeitsmarktforschung. Hallo, Herr Sell.
Hallo, guten Abend.
Herr Sell, Sie haben schon öfter über das bedingungslose Grundeinkommen geschrieben. Einer Ihrer Texte geht wie folgt los. Ich zitiere mal, es ist eine Warnung. In diesem Beitrag geht es um das bedingungslose Grundeinkommen und allein die Nennung dieser Begrifflichkeit löst oftmals und leider zunehmend bekannte Entweder-Oder-Reflexe und bei manchen auch heftigste Emotionen mit aggressiven Reaktionen gegenüber denen, die nicht der eigenen Sicht der Dinge folgen, aus. Bist du dafür oder dagegen? Ich stelle Ihnen die Frage, Herr Sell. Schließe ich daraus richtig, dass Sie, was die Thematik angeht, eine eher ambivalente Haltung haben?
Ja, absolut. Ich bewege mich in dem allerdings nicht gut zu verkaufenden Mittelfeld. Oder ich will es mal ein bisschen lyrischer ausdrücken, mit dem Herz dafür und mit dem Kopf dagegen. So könnte man meine Position umschreiben.
Sehr schön. Dann erwidere ich lyrisch oder gebe mein Bestes. Was spricht denn aus Herzensangelegenheit dafür?
Naja, es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir vom Menschenbild, was ja schon in der Sendung angesprochen worden ist, ausgehen, dann steckt hinter all den unterschiedlichen Diskussionssträngen die Vorstellung, und da werde ich jetzt mal wieder ganz ökonomisch, dass man sozusagen die Kräfte und Machtverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, zwischen den Arbeitgebern, den Arbeitnehmern dahingehend verändert, dass wenn es eine ausreichend dimensionierte Grundsicherung gibt, dass dann die Position der einzelnen Menschen dahingehend verbessert wird, dass man den Zwängen der fremdbestimmten Lohnarbeit ein Stück weit sich verweigern kann. Und dass die Arbeitgeber unter Druck gesetzt werden, dann die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um überhaupt noch Leute zu finden und die Menschen sich auch entfalten können. Also das ist sicherlich etwas, was einem ja auch erstmal wirklich gut, ja, sich gut anhört. Und man muss natürlich auch sehen, wenn man sich mit den äußerst komplizierten, ausdifferenzierten Systemen unserer sozialen Sicherung beschäftigt seit vielen Jahren, dann stößt man auf zahlreiche Widerstände, Widersprüche, auf sehr unangenehme Routinen der Administration. Viele Menschen verzichten zum Beispiel auf ihnen zustehende Leistungen, weil sie sich im bürokratischen Dickicht nicht zurechtfinden. Auch da könnte ein bedingungsloses Grundeinkommen Entlastung schaffen. Und ein letzter Punkt, der immer wieder genannt wird, wenn man davon ausgeht, ich unterstreiche wenn, dass wir durch Digitalisierung, Roboterisierung und so weiter immer weniger Arbeit, Erwerbsarbeit im klassischen Sinne haben, wenn man das glaubt, dann wäre das natürlich auch eine Option, das Grundeinkommen.
Wenn Sie nun aber doch Ihren Kopf walten lassen und mich mal in folgender Utopie einfangen sollen. Die Bevölkerung und alle Parteien inklusive Herr Scholz und auch die AfD stehen morgen auf und sagen, jo, wow, das ist die Rettung, genau so machen wir das. Los geht's, bedingungsloses Grundeinkommen, jetzt. Vor welchen Problemen stehen wir da?
Also ganz unabhängig davon, ob ich das gut oder schlecht finde, muss ich natürlich sehen, wie kann man so etwas überhaupt umsetzen. Und da haben wir allerdings Riesengebirge des Widerstands, weil wir leben ja nicht auf einem weißen Blatt Papier, was wir morgen neu beschreiben können, sondern wir haben ein ausdifferenziertes soziales Sicherungssystem. Und nehmen Sie mal als Beispiel, die Befürworter sagen auch immer, man kann auf viele Leistungen verzichten. Hartz IV, Arbeitslosengeld I ist eine Versicherungsleistung, die Rentenversicherung, darauf könne man verzichten. Jetzt wird es aber schon schwierig, wenn man weiß, wir hatten zum Beispiel in den 80er Jahren eine Grundrentendiskussion. Biedenkopf zum Beispiel wollte damals eine staatliche Grundrente einführen und die normale Rente abschaffen. Und damals wurde schon darauf hingewiesen, das könnt ihr zwar machen, aber ihr müsst dann 40, 50 Jahre lang zwei Systeme parallel finanzieren. Denn all die Ansprüche, die Sie, die wir als Angestellte, als Arbeitnehmer erworben haben in der Rentenversicherung, sind verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsansprüche und die müssen bedient werden. Das heißt also, das muss weiter finanziert werden, das wird total schwierig. Und dann kommt hinzu, dass natürlich auch die Frage der anderen Leistungen, die wir zurzeit mit etwa 1 Billion Euro finanzieren, das Sozialbudget der Bundesregierung, das ist die Größenordnung. Da sind aber ganz viele Leistungen drin, auf die man gar nicht verzichten kann. Denken Sie zum Beispiel an sehr teure Hilfen für Schwerstbehinderte, die Assistenten haben, was dann bezahlt wird im heutigen System. Das ist ja nicht nur Hartz IV. Also die Systeme sind ja da und die können nicht von heute auf morgen auf null gestellt werden.
Sie haben in dem Gespräch eingeleitet damit, dass Sie die schlecht zu verkaufende Mitte dann doch eher bevorzugen in Ihrer Bewertung. Wenn ich Sie jetzt festnagel, wie ähnlich in der Volksabstimmung in der Schweiz vor wenigen Jahren, wo nämlich die Schweizer tatsächlich abgestimmt haben, wollen wir ein Grundeinkommen, ja oder nein? Wie wird's Ihnen damit gehen?
Also ich habe die Volksabstimmung im Juni 2016 in der Schweiz natürlich sehr intensiv verfolgt und das Ergebnis war ja eigentlich überraschend viel. 23% die abgestimmt haben, waren für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, 77% dagegen. Es war aber interessant, an dem Abend wurden die Leute, als sie aus den Wahlkabinen kamen, befragt vom Schweizer Fernsehen und ich erinnere mich an einen, der befragt wurde, wie er denn abgestimmt hätte. Ja, natürlich dagegen. Und dann fragte der Reporter, ja, wieso dagegen natürlich? Und dann sagt er, die Zeit ist noch nicht reif für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das fand ich eine sehr interessante und aufschlussreiche Antwort. Offensichtlich ist es nicht eine grundsätzliche Ablehnung dieses ehrenwerten Ansatzes, aber man sieht, wir sind noch nicht in der Lage, das in dieser Form umzusetzen. Ich möchte auch mal auf einen Aspekt noch hinweisen, der gar nicht aufgetaucht ist. Stellen wir uns mal vor, das war ja Ihre Vorgabe, wir würden das in Deutschland einführen, dann was das für Auswirkungen hätte. Zum Beispiel die unangenehme Frage, wird das nur den Menschen, die hier leben und hier schon lange leben oder gar geboren sind, gezahlt oder wird das auch Menschen, die zu uns kommen als Zuwanderer gezahlt? Wenn das der Fall ist, welcher sozusagen Zuwanderungsdruck würde dann möglicherweise entstehen. Deswegen, kurzum, mein Fazit, warum ich trotzdem mit einem Bein in dem Grundeinkommenslager stehe, ist, ich glaube, dass wir, und das zeigt ja auch die aktuelle Diskussion, dass wir auf alle Fälle bedingungslosere Grundeinkommensgedanken in unsere bestehenden sozialen Sicherungssysteme einziehen müssen. Also wir müssen die Rente für die vielen altersarmen Menschen müssen wir armutsfest machen. Wir müssen dort ganz konkret Fortschritte machen, die eben nur einen Teil der Menschen betreffen, nämlich die, die bedürftig sind. Aber darauf werden wir zum gegebenen Zeitpunkt wohl noch nicht verzichten können.
Vielen Dank, Stefan Sell. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass die Zeit noch nicht reif ist, wie wir gerade gehört haben. Eine Zeit, die durchaus noch davon geprägt ist, dass jede und jeder Einzelne allzu oft den eigenen Wohlstand verfolgt, einem Leistungsprinzip frönend darum kämpft, am Ende eben nicht nur 1200 Euro in der Tasche zu haben. Ganz im Sinne Bertolt Brechts in der Drei-Groschen-Oper.
Da preist man uns das Leben großer Geister, das lebt mit einem Buch und nichts im Magen, in einer Hütte, daran Ratten nagen. Mir bleibe man vom Leib mit solchem Kleister. Das simple Leben lebe, wer da mag. Ich habe unter uns genug davon. Kein Vögelchen von hier bis Babylon vertrüge diese Kost nur einen Tag. Was hilft da Freiheit? Es ist nicht bequem. Nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm.
Und das war der Tag heute, das bedingungslose Grundeinkommen. Noch scheint es in weiter Ferne, so reizvoll die Idee für viele sein mag. Aber das ist ja häufig so mit reizvollen Ideen. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter und oder verschicken Sie die Sendung als Podcast, entweder via hr2.de oder in der ARD Audiothek. Dort können Sie übrigens viele andere Sendungen von uns auch hören. Das Team von HR2 der Tag wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Das waren in dieser Woche Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Lea Schäbaum, Ulrich Sonnenschein und Christoph Zahn. Mein Name ist David Alf. Bis zum nächsten Mal.